Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel auf noen.at wird Folgendes gesagt. Gerichtsbeschluss im Streit um die Original-Mozartkugel. Der Streit um die Herkunft der Mozartkugel in Salzburg geht weiter. Nachdem im Sommer 2025 Historiker Gerhard Ammerer ein Inserat in der Tageszeitung Die Presse vom 3. Februar 1881 über die Salzburger Spezialität Mozartkugeln, handgefertigt von R. Baumann, Konditor Salzburg, entdeckt hatte, bewarb dessen Nachfolger Holzermeier seine Mozartkugel mit nach dem Originalrezept von 1880. Das darf er nun per nichts rechtskräftigem Gerichtsbeschluss nicht mehr. Das Salzburger Landesgericht gab mit Beschluss vom 19. Jänner dem Antrag der Kaffeekonditorei Fürst auf eine einstweilige Verfügung gegen Holzermeier statt, bestätigte ein Gerichtssprecher der APA Berichte von Presse und Salzburger Nachrichten am Samstag. Der Beschluss sei noch nicht rechtskräftig. Die Konditorei Fürst verkauft die Original Salzburger Mozartkugel und wirbt dabei mit der Erfindung durch den Vorfahren Paul Fürst im Jahr 1890. Die Bezeichnung nach dem Originalrezept von 1880 setzte zwingend voraus, dass das Originalrezept aus dem Jahr 1880 bekannt sei, so das Gericht. Es sei jedoch bisher nicht vorgelegt worden. Das räume auch der Anwalt der Konfiserie Holzermeier Clemens Thiele ein. Sprich, wenn kein Originalrezept aus dem Jahr 1880 vorliege, könne das Produkt auch nicht so beworben werden. Das Unternehmen reagierte bereits auf die einstweilige Verfügung und änderte den Slogan in nach der Tradition von 1880. Wie dem Urteil zu entnehmen ist, werden die Pralinen nicht in Salzburg, sondern von der Lind und Sprüngli Austria GmbH im niederösterreichischen Glocknitz produziert. Für den Anwalt der Konditorei Fürst ist der neue Slogan ebenso unhaltbar. Weitere rechtliche Schritte würden geprüft. Ich bin kein Streithansel, betonte Geschäftsführer Martin Fürst gegenüber der Zeitung. Aber solange handwerkliche Tradition gegen Industrieware ausgespielt wird, Fakten falsch dargestellt werden, werden wir das nicht auf uns sitzen lassen. Geschwister, dem Artikel ist zu entnehmen, dass bei falsch dargestellten Fakten man keine Hinnahme akzeptiert. Und das ist auch berechtigt, denn wer würde einen Gerichtsbeschluss in Kauf nehmen, wenn er nicht den Tatsachen entspricht? Und unser heutiger Bibelabschnitt befasst sich mit gerechten Gerichtsbeschlüssen, da sie göttlicher Natur sind und somit kann sich keiner diesen wahrhaftigen Fakten in den Weg stellen. Und bevor wir wieder unsere heutigen Verse im Fokus nehmen, wollen wir kurz aufgreifen, was wir letztens gesehen haben und wo wir uns gerade befinden. Das letzte Mal konnten wir sehen, was den Erlösten in ihrem verherrlichten Zustand erwartet. Sie sind die Überwinder, die das neue Lied singen können. Und sie haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich geblieben. Sie folgen dem Lamm nach. Sie sind aus den Menschen erkauft worden, als Erstlinge für Gott und dem Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Zudem ist der Abschnitt der Geretteten im Kontext von dem Mahlzeichen aufgetaucht und zeigt, dass sie sich als diejenigen herausgestellt haben, die eine uneingeschränkte Loyalität gegenüber ihrem Herrn hatten. Die heutige Stelle aus der Heiligen Schrift, die sich speziell mit den Ungläubigen befasst, soll als eine letzte Warnung verstanden werden, um nicht in das ewige Verderben zu gelangen. Das ist also die Ausgangslage, wie es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren heutigen Predigtext heranziehen. Und zwar Offenbarung Kapitel 14, die Verse 6 bis 11, wo es heißt: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Blutwerk ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbete und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Johannes sieht nun in einer anderen Vision einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Man beachte auch hier die Lokalisation des Engels, der inmitten des Himmels erscheint und auf seine himmlische Position verweist. Zudem ist es auffällig, dass das Wort inmitten in Erscheinung tritt. Denn man hätte einfach sagen können, dass er im Himmel fliegt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass er eine zentrale Stellung einnimmt, in der er Gottes Wort predigt. Die steht im Gegensatz zu dem Tier aus dem Meer und dem Tier aus der Erde, deren Standorte aus der Finsternis sind. Und von der Finsternis aus verkündigen sie auch ihre Botschaft. Dagegen offenbart der himmlische Engel das ewige Evangelium und nicht etwas Vergängliches, was uns Satan und seine Dämonen vertraut machen wollen. Das Evangelium beinhaltet nämlich das ewige Leben Gottes, das der Herr den Menschen aus Gnade geben will und deren Auswirkung nach dem Tod reicht. Es ist nicht nur im ewigen Ratschluss Gottes festgelegt, sondern hat auch eine lange Geschichte, die seit 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 besteht. Denn seit dem Sündenfall kann der Mensch nicht aus eigener Kraft zu Gott gelangen, da die Trennung unüberbrückbar geworden ist. Seine Erkenntnis bezüglich Gott entspricht nicht dem damaligen Bilde. Er verfehlt gänzlich Gottes Maßstab und so kann er sich nicht mit der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes identifizieren. Und in Anbetracht der Tatsache verdient er den Tod. Aber weil Gott den Menschen liebt und retten will, hat er auch einen Weg der Erlösung praktiziert, indem er den stellvertretenden Platz des Sünders eingenommen hat. Wenn man beispielsweise die 10 Gebote in Betracht zieht, dann stellt sich schnell folgendermaßen heraus, dass keiner ihnen gerecht werden kann. Wer hat schon in seinem Leben gelogen? Wer hat schon einmal in seinem Leben seines Nächsten begehrt? Wir sehen, dass keiner von uns, sobald er ein bestimmtes Alter erreicht hat, sich unschuldig vor dem heiligen Gott bekennen kann. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die sie eigentlich vor ihm haben sollten. Genau so sagt es Römer Kapitel 3, Vers 23. Deswegen taucht der Engel auf und wendet sich an die Erdbewohner. Seine Adressaten sind alle Gruppen in einem bestimmten geografischen Gebiet. Jede Einheit innerhalb eines Volkes, jede Menschengruppe, die durch ihre spezifische Sprache oder ihren Dialekt unterschieden wird. Und jede Verwandtschaft, die sich durch eine Blutlinie auszeichnet. In 3 Wörter zusammengefasst ist es die ganze Welt. In Vers 7 wird uns dann gesagt, dass er mit lauter Stimme gesprochen hat. Es geht um eine ernstliegende Sache und die soll deutlich zu vernehmen sein. Sie soll in den Ohren aller Menschen Einzug finden. Es soll auch nicht leise in der hinteren Ecke geschehen, sondern seine Stimme wird in das Rampenlicht gerückt. Und die Botschaft dieser Stimme lautet: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Doch bevor wir diesen Vers auslegen, können wir uns hier die Frage stellen: Wo ist denn dieser Engel? Denn bis jetzt hat ihn keiner wortwörtlich gesehen, noch gehört. Übersehen wir nicht die apokalyptische Komponente, denn wir haben es hier mit einer Vision zu tun, in der der Engel als Repräsentant der Evangeliumsverkündigung präsentiert wird. Und diese kommt dadurch zum Tragen, dass die Botschaft in alle Länder ausgegangen ist. Demnach ist das die wahre Bedeutung der dargestellten Szene. Dies führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt für heute: das Gericht und seine gegenwärtige Realität. Diese Nachricht fordert die Menschen dazu auf, Gott zu fürchten und ihm die Ehre geben. Aber was heißt Gott zu fürchten? Ist er ein Monster, wie man es von den Horrorfilmen kennt und man in Angst und Schrecken versetzt wird? Muss man jede Sekunde damit rechnen, wenn man nicht seinen Willen respektiert, dass man sofort auf der Stelle geschlagen oder getötet wird, wie man es so oft bei den autoritären Regimes kennt? Zugegeben, könnte man daraus eine eigene Predigt gestalten. Aber in unserem Kontext bedeutet es, mit Gottes Gericht als eine festgelegte Tatsache zu erkennen. Es wird ja auch gesagt, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und diese Furcht ist begründet. Denn schauen wir, was der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 10, Vers 28 sagt. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Ja, wir haben es hier mit einer aufrichtigen Drohung zu tun, die nicht zum Einsatz kommt, weil man mit Zwang Leute zum Glauben führen möchte, sondern um den Menschen vor Augen zu halten, dass er jetzt schon mit einem gerechten Richter zu tun hat, vor dem er am Ende stehen wird. Und ein gerechter Richter wird dementsprechend handeln. Und kein vernünftiger Mensch von uns würde behaupten, dass im Falle der abscheulichsten Perversionen, die bei Jeffrey Epstein und seinen Komplizen vorgefallen sind, eine gerechte Strafe nicht angemessen würde. Zudem würde auch keine unkluge Person beteuern, dass im Falle von einer Missetat gegenüber dem Staat, wie vorsätzlicher Mord, man nicht bestrafen sollte. Exakt so verhält es sich in unserem Kasus. Und seien wir auch dankbar, dass ein sicheres Gericht verlautbart wird. Und zwar auch für Menschen, die nie auf diesem Globus zur Rechenschaft gezogen werden. Und was wäre er für ein Gott, wenn die Ungerechten tun und lassen dürfen, was ihnen gefällt, und niemals vor dem Richterstuhl erscheinen müssen? Ja, man soll in der Tat Gott fürchten und mit ihm rechnen. Und auch wir sind davon betroffen, wenn wir nicht an das Evangelium glauben und Gott die Ehre geben. Wir werden vor Gott treten müssen. Wir werden uns vor seinem Angesicht der Wahrheit nicht verstecken können. Unsere Dunkelheit kann uns nicht vom Lichte Gottes verbergen. Und wenn du jemand bist, der sich durch Gottes Wort angesprochen weiß und auch deine Schuld vor Gott bekennst und dich nach seinem Entschluss ausrichtest, so kannst du diesen fixierenden Termin des Rechtsurteils entgehen. Fürchte Gott. Zusätzlich soll man auch ihm die Ehre geben. Und damit ist gemeint, dass man ihm die gebührende Ehrerbietung zollt. Man soll dem Herrn hohen Respekt entgegenbringen. Die Anerkennung, die er verdient, darf nicht unterschlagen werden. Die Achtung vor dem Allmächtigen soll eine bewusste Realität sein. Und auch die Anbetung des kreativen Gottes soll in die Wirklichkeit integriert werden. Jahwe hat den Himmel, die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht. Hier wird an die Schöpfung appelliert, die jeder Mensch mit der Vernunft wahrnehmen kann. Eine Vernunft, die unausweichlich davon zeugt, dass es Gott war, der ein überwältigendes Meisterwerk geschaffen hat. Die prächtigen Bilder von Leonardo da Vinci gehören dank seines Verstandes und seiner Handfertigkeit zu den exzellenten Gegenständen. Doch bei all seinem überragenden Talent kommt er nicht an die gigantische Kreation der Welt heran. Gäbe es keine angeordnete und mächtige Sonne im Himmel, so würde vieles bezüglich der Ernte nicht adäquat reifen. Hätten wir keine gezielten Wasserquellen zur Verfügung, dann wäre dies ein schwerwiegendes Desaster für den nahrungsbedürftigen Menschen. Das Meer mit seiner Vielfalt von Tieren und Pflanzen hat ein einzigartiges und individuelles Design. Die Bäume, die auf der Erde anwesend sind, besitzen ein spezielles Informationssystem, damit sie auf diese Art und Weise existieren können. Wahrlich verweisen diese gewaltigen Elemente auf Gottes ewige und unsichtbare Kraft. Verpassen wir das nicht, dass die Schöpfung Gottes im Zusammenhang mit dem Evangelium steht. An einen Schöpfergott zu glauben können viele, aber dem Evangelium gehorsam zu widmen, ist bei vielen nicht der praktizierende Alltag. In weiterer Folge sehen wir in Vers 8, und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und dies bringt uns zu unserem zweiten Anwendungspunkt, der lautet, das Gericht über Babylon. Dieser zweite Engel kann nicht vom ersten Engel getrennt werden, denn es hebt den richterlichen Charakter der vorhergehenden Engelsbotschaft in den Versen 6 bis 7 hervor. Wir hören davon, dass Babylon gefallen ist. Und hier können wir uns die Frage stellen, wer damit gemeint ist. Ja, Babylon, aber in welchem Sinne? Es handelt sich um den Geist Babylons, der für das nicht göttliche Königreich im Neuen Testament steht. Dies wird dadurch bestätigt, dass in Offenbarung Kapitel 18 Babylon als eine Behausung von Dämonen und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Volkes aufgezeigt wird. Vor diesem Hintergrund kann es sich daher nicht auf das literarische Babylon beziehen. Und Babylon zur Zeit des Nebukadnezars war mit dem Götzendienst ein berüchtigtes Thema, wo wir schon im Verlauf der Serie gesehen haben, dass die Leute gezwungen worden waren, das Standbild anzubeten, was nichts anderes ist, als sich dem satanischen System auszuliefern. Ergänzend ist das Prophetische perfekt zu erkennen, indem Babylon bereits als gefallen dargestellt wird, das sich noch in der Zukunft mit absoluter Sicherheit in Erscheinung tritt. Des Weiteren hat Babylon die Völker mit dem Blutwollen ihrer Unzucht getränkt. Und das ist eine klare Anspielung auf Jeremia Kapitel 51, Vers 7, wo es heißt, Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Welt trunken machte. Die Völker haben von seinem Wein getrunken. Darum sind die Völker rasend geworden. Es bedeutet, dass die Völker, welche mit Babylon in Verbindung stehen, von ihrem Wein beeinflusst werden und dadurch spirituelle Unzucht begehen. Und es ist ein Wein, der eine Leidenschaft erzeugt, damit man mit Babylon unmoralische bzw. nicht göttliche Verhältnisse hat. Auf unsere Zeit übertragen ist das spirituelle Babylon die Ursache dafür, dass die Welt in den Rausch babylonischer Vergnügungen einbezogen wird. Und jede Person, die sich von diesem Geist tränken lässt, verfällt in den antigöttlichen Götzendienst, der Orgien der Rebellion verkörpert. Man beachte, dass auch in Offenbarung Kapitel 18 der materielle Wohlstand Babylons hervorgehoben wird. Und in Offenbarung Kapitel 17 wird Babylon mit der Frau auf dem Tier aufgeführt, was eine Metapher für das ungläubige Volk steht und alle Gottlosen bezeichnet. Und viele Menschen lieben dieses heutige Babylon und wollen es auch nicht verlassen. Luxus und Lifestyle, die primär in ihrem Leben dominieren. Man verlässt sich lieber auf die materielle Sicherheit als auf Gottes Zuflucht. Aber genau davor wird gewarnt, dass Gott diesem System ein bitteres Ende zufügen wird. Und alle Menschen werden zwingend feststellen müssen, dass ihr finanzieller Schutz sie nicht vor der Vernichtung des wirtschaftlichen Babylons retten kann. Was das Prinzip der materiellen Sicherheit betrifft, schaut euch die Leute in Dubai an. Damit die Leute ihr glamouröses Leben behalten dürfen, verpflichten sich Influencer dazu, positive Berichterstattung zu gewährleisten, um steuerfreie Privilegien zu erhalten. Nach der Devise, wenn man seine irdischen Schätze in Anspruch nehmen will, muss man das praktizieren, was der Staat vorgibt. Ansonsten kann man nicht ein Teil dieser Gesellschaft sein. Und so verkauft man seine Seele für vergängliche Erdenjahre. Und der Charakter des religiösen Babylons geht Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Ökonomie. Wer hat denn damals die 20 Euro Impfmünze bezüglich Corona herausgebracht? Es war der Vatikan, der in der römisch-katholischen Kirche das wirtschaftliche Babylon unterstützt hat und so die Leute animieren wollte, die satanische Weltmacht zu beherzigen. Und viele Leute, die sich impfen haben lassen, haben schwerwiegende Schaden erlitten. Und auch das ist ein Fakt, den man nicht untergraben kann. Lass mich dich fragen, ob du dich in deiner aktuellen Situation mit diesem geistlichen Babylon gleichsetzt? Wenn das der Fall ist, dann sei gewiss, dass nicht nur Gottes Gericht eine bestehende Realität ist, sondern der Vollzug der Zerstörung Babylons in Gottes Augen schon zum Abschluss gebracht wurde und sich am Ende bewähren wird. Und das ist noch nicht alles, denn in den Versen 9 bis 11 können wir die Schlussfolgerung daraus sehen. Und dies leitet den dritten und letzten Anwendungspunkt ein. Das Gericht und seine fatalen Konsequenzen. Der dritte Engel führt das bisherige zum Abschluss und sagt, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gereinigt werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Mit anderen Worten, wer sich mit dem satanischen System identifiziert und es als sein Souverän ansieht, wird jetzt nicht den Glutwein Babylons erhalten, sondern den Glutwein Gottes, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Der Glutwein Gottes beschreibt Gottes Mittel. Und das Wort unvermischt taucht ebenso in Römer Kapitel 16, Vers 19 auf. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Es beschreibt also an unserer Stelle, dass der Blutwein Gottes aus purem und heiligem Zorn besteht. Nicht einmal die geringste Spur von Gottes Gnade ist enthalten. Kein Erbarmen wird sich dort finden. Keine Güte wird in diesem Becher zu bemerken sein. Und die betroffene Person wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden. Und diese beiden Elemente tauchen schon in 1. Mose Kapitel 19, Vers 24 auf, wo Gott Sodom und Gomorra gerichtet hat. Und das mit einem verheerenden Ergebnis. Man beachte, Sodom und Gomorra hatten eine temporäre Erfahrung mit dem Feuer und Schwefel. Jedoch ist es bei uns eine dauerhafte Angelegenheit, die die spirituelle Qual angeht. Und zwar vor den heiligen Engeln und dem Lamm. Es ist auffällig, dass die heiligen Engel erwähnt werden. Denn bei dem Lamm ist es selbstverständlich, dass sie nun seine Präsenz nicht mehr leugnen können, die sie vehement abgelehnt haben. Warum tauchen also die heiligen Engel auf? Weshalb werden sie in Erwägung gezogen? In Markus Kapitel 8, Vers 38 hören wir jenes. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir sehen hier, dass die heiligen Engel in das Geschehen der Wiederkunft involviert sind. Auch sie zeigen Anwesenheit bei der Erscheinung des Herrn. Allerdings nicht nur bei dem zweiten Kommen Christi, sondern auch bei der Auslösung des Zornes. Und das zeigt, dass sowohl das erhabene Lamm als auch die heiligen Engel im Einklang des Kommen Christi und dem Zorn Gottes stehen. Es ist auch interessant, dass in Matthäus Kapitel 13 die Engel es sind, die das Unkraut, also die Ungläubigen, von der Ernte separieren. Nicht, dass es uns entgeht. Die heiligen Engel sehen nichts Ungerechtes am permanenten Zorn Gottes. Und es unterstreicht ihre heilige Gesinnung. Und dass sie an erster Stelle erwähnt werden, besagt nicht, dass sie eine vorrangige Stellung gegenüber dem Lamm haben. Bei dem zweiten Kommen Christi legt der Fokus nämlich auf den Herrn Jesus, da es um seine Erscheinung geht, das in der Begleitung der heiligen Engel geschieht. Hier liegt der Schwerpunkt auf den Zorn Gottes und jeder Feind Gottes wird ebenso von diesen heiligen Engeln, die in Übereinstimmung mit dem einzigen Lamm sind, als ein Rebell angesehen. Und wenn hier steht, dass der Rauch ihrer Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt, dann wird eine ewige Zeitspanne vermittelt. Das Wort ewig im biblischen Kontext muss nicht immer andauernd bedeuten. Wird es jedoch in der Konstruktion von Ewigkeit zu Ewigkeit wiedergegeben, dann meint es absolut ewig. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 5 wird es so zementiert. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Manche Vertreter dieser Passage verstehen aber eine Auslöschung der Person und keine bewusste Qual. Man argumentiert unter anderem auf diese Art und Weise, da man sich nicht vorstellen kann, dass Gott einen konstant in diesem schmerzhaften Bewusstsein überlässt. Und bevor wir darauf eingehen, müssen wir exegetisch präzise vorgehen und klären, ob es sich wirklich um eine ewige Pein handelt, die im Wachzustand erlebt wird. In Kapitel 8, Vers 29 in Matthäus sehen wir Folgendes. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Hier betrifft es die Dämonen, die eine Diskussion mit dem Herrn Jesus haben und die Qual als eine reale und bewusste Tatsache verstanden haben. Würde die Person tatsächlich ausgelöscht werden, so müsste der griechische Begriff Exaleifo, der für Auslöschen steht, angegeben werden. Exakt so kommt er in Offenbarung Kapitel 3, Vers 15 vor. Zudem ist das griechische Verb für quälen Basanaizo und in Matthäus 8, 29 wird es als eine aktive Aktion beschrieben. Das gleiche findet sich in Offenbarung Kapitel 9, Vers 5 wieder. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Auch hier ist es eine bewusste Qual an Menschen bei lebendigem Zustand, wo dasselbe Verb angewandt wird. Es ist also sowohl grammatikalisch als auch kontextuell zu 100% stimmig, dass die Strafe wahrhaftig angenommen wird bzw. vernommen wird. Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass man keine Ruhe Tag und Nacht hat. Und dies führt uns nun zur Frage, wie kann Gott eine Person endlos quälen? Und die einfache Antwort ist, da es absolut gerecht ist. Absolut gerecht, aber wie? Wir haben vorhin das Exemplar mit Epstein und seinen Komplizen eingefügt. Und das war nur eines von vielen. Denn da draußen gibt es Kinderhändler, Kindervergewaltiger, Sadisten und das auch in sehr hohen elitären Kreisen, die sich erlauben können, was sie wollen. Und wie gesagt, manche von ihnen werden niemals vor dem richterlichen Staat erscheinen müssen. Glaubt ihr wirklich, dass so eine Person, die unvorstellbare Gräuel begangen hat und ohne Reue gezeigt zu haben, vor Gott als gerecht dastehen kann? Ganz bestimmt nicht. Und wenn Gott diese Person nicht korrekterweise bestraft, so wäre er als unfair zu bezeichnen. Ein kleiner Diebstahl wird auch anders geahndet als ein heimtückischer Mord, der deutlich schwerer ausfällt. Und bei einem heimtückischen Mord würde nur ein Wahnsinniger sagen, dass er nicht eine adäquate Strafe verdient. Es ist somit nicht radikal, wenn er hart zur Verantwortung geholt wird. Gott sei Dank werden deswegen die Sünder nicht für ihre Taten nach dem Tod ausgelöscht und müssen sich vor dem heiligen Richter stellen. Und so ist es mit jedem, der das Tier und sein Bild anbetet und sein Mahlzeichen annimmt, das sich an der katastrophalen Rebellion Gottes beteiligt hat. Die Entscheidung, dass man Gott auf ewig abgesagt hat, ist gefällt worden und dementsprechend wird verurteilt. Die formelle Erklärung ist abgegeben worden und somit ist die Unterschrift des Betroffenen klar definiert. Der ewige Feuersee ist daher die notwendige Schlussfolgerung der heiligen Gerechtigkeit Gottes. Und die harten Strafen in unserem Rechtssystem basieren auch auf den Prinzipien der Gerechtigkeit Gottes. Aber auch hier, lass mich dich fragen, ob dir das bewusst ist, dass du Sünder die ewige Qual verdienst, wenn du nicht umkehrst? Dass du mit Feuer und Schwefel aufgrund der heiligen Gerechtigkeit Gottes bestraft wirst? Dass der Rauch deiner Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt? Dass du keine Ruhe finden wirst, Tag und Nacht? Und an dieser Stelle sei mit aller Deutlichkeit betont, dass es kein Zurück mehr gibt. Du musst in diesem ewigen Feuersee bleiben, dauerhaft. Du wirst brennen und gefoltert werden und das immer während. Du wirst dir wünschen, dass es endlich ein Ende nimmt, aber das wird es nicht. Du Schwerverbrecher, kehre aufgrund dessen noch rechtzeitig um, bevor die Tore der Finsternis auf ewig verschlossen werden. Bevor Zähneknirschen das Einzige ist, was in deinen Ohren klingt, was dir noch übrig bleibt, bevor du von der äußersten Dunkelheit umgeben sein wirst, in der das Licht ein Fremdwort ist. Und das nächste Mal befassen wir uns mit der Ernte Gottes. In diesem Sinne, mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.